eine kleine Episode aus dem Zoo. Dichtes Gedränge vor dem Elefantenhaus. Manche Zuschauer, Besucher versuchen die Elefanten mit Süßigkeiten zu füttern. Ein Elefant streckt seinen Rüssel aus, um ein Leckerbissen zu bekommen. Da hält ihm ein Mann seine glimmende Zigarette entgegen. Der Elefant erschreckt bei der schmerzhaften Berührung. Der Mann amüsiert sich und geht unter den missbilligenden Äußerungen der anderen Besucher davon. Ein Jahr später steht der Mann wieder an der gleichen Stelle. Auch der Elefant ist wieder da. Als er den Mann sieht, taucht er den Rüssel in einen Wassereimer und durchnässt seinen früheren Peiniger mit einer kräftigen Dusche. Jetzt sind es die Zuschauer, die lachen. Es ist das sprichwörtliche Elefantengedächtnis. Das Tier vergisst nicht, was ihm angetan wird. Und es rächt sich für die Misshandlung noch Jahre später. So ist das bei Elefanten. Aber ich meine, wir Menschen verhalten uns oftmals auch so. Wer uns etwas antut, wer uns wehtut, dem zahlen wir das heim. Gelungene Befriedigung ist einfach wichtig. Rache ist süß, sagt das Sprichwort. Wir geben das natürlich nicht gerne zu. Aber selbst wenn wir inzwischen gelernt haben, uns zu beherrschen und auf Rache zu verzichten, das Böse, was man uns angetan hat, das wird bei uns gespeichert. Und das meist besser als alles andere. In dieser Hinsicht haben selbst die Vergesslichsten ein wahres Elefantengedächtnis. Zwei alte Freunde treffen sich nach langen Jahren wieder. Gibt es natürlich viel zu erzählen. Der eine rühmt seine tollen Kinder und auch mit seiner Frau sei er eigentlich ganz glücklich. Was heißt da eigentlich, fragt der andere zurück. Und bekommt dann zu hören, ja weißt du, wenn wir uns mal streiten, dann wird meine Frau immer gleich historisch. Du meinst wohl hysterisch. Nein, nein, historisch. Dann zählt sie mir aus 20 Jahren Ehe jedes Vergehen, jede Verletzung, jeden vergessenen Hochzeitstag lückenlos auf. In solchen Dingen hat sie ein erstaunliches Gedächtnis. Naja, das ist eben nicht ganz so einfach mit der Vergebung. Gerade in Konfliktsituationen, dann spüren wir die Emotionen. Wir merken, wie leicht Verletzungen, Gefühle und anderes wieder an die Oberfläche kommt, was wir eigentlich schon meinten, vergessen zu haben. Wie sieht das mit deiner inneren Buchführung aus? Wirst du manchmal auch historisch? Es gibt ja so viel, was wir uns merken können, wenn andere uns ärgern, enttäuschen, verletzen. Da ist der Freund, dem man etwas Persönliches anvertraut hat und wir erleben, er hat es nicht nur weitererzählt, er hat auch seine Witze darüber gemacht. Da ist der Rivale am Arbeitsplatz, der einem beim Chef schlecht gemacht hat. Das brennt sich ins Gedächtnis ein. Man denkt dabei, das verzeihe ich dem nie. Vergeben? Vergiss es. Da ist der Nachbar, der mit dem Rasenmähen wartete genauso lang, bis ich endlich mich in die Hängematte, in den Liegestuhl gesetzt habe. Und dann schmeißt er seinen Rasenmäher an. Da ist die Freundin, die mir nicht zum Geburtstag gratuliert hat. Da ist der Lehrer, der mich vor allen, also vor der Klasse, bloßgestellt hat. Und wenn wir an solche Dinge denken, wenn wir sie selber natürlich erlebt haben, dann ballt die Wut in uns hoch. Das vergesse ich dem nie. Ich hörte von einer Umfrage, in der die Leute gefragt wurden, wenn sie einen Menschen entfernen könnten und wenn sie nur einen Knopf betätigen müssten und das würde keinerlei negative Konsequenzen haben, würden sie dann davon Gebrauch machen? Das Ergebnis ist erstaunlich. 69% aller Männer und 56% aller Frauen haben mit Ja geantwortet. Zwei Drittel aller Männer und mehr als die Hälfte aller Frauen würden so einen Knopf betätigen. Muss ich denn alles vergessen? Muss ich denn alles vergeben? Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Im Griechischen gibt es drei Worte für vergeben. Apollio ist das erste. Da ist der Vers Lukas 6, 37 angeführt. Ich fange mal einen Vers vorher an. Lukas 6, 36. Seid barmherzig, sagt Jesus, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dann der Vers 37. Luther übersetzt den so, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Die Elberfelder übersetzt, ich nehme mal nur den Schluss, lasst los. Jetzt kommt's. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Stattdessen kann man auch übersetzen, sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Das hat die Schlachterübersetzung übernommen. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Vergeben hat also mit Loslassen zu tun. Das ist ein Befehl. Vergebung von Herzen, bevor der andere bereut. Charizomai, gewähren, freiwillig geben, Gnadengabe. Als Jesus gekreuzigt wurde, betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Bereuen war da noch nicht da. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus, der zu Tode gesteinigt wurde, sagte, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Der Apostel Paulus erlebte schwierige und schmerzende Tage vor seinem Tod. Und das heißt da in der Bibel, bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen sie mich. Und dann fügte er hinzu, es werde ihnen nicht zugerechnet. 2. Timotheus 4, Vers 16. Und dann sind hier zwei Stellen noch angegeben, Epheser 4, 29 bis 32. Da will ich nur den Schluss vorlesen. Da heißt es, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und Kolosser 3, 13. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und das dritte Wort für vergeben, Aphimie, aufgeben, verzichten, freilassen, eine Schuldforderung einstellen. Und die Textstelle, die dazu angeführt ist, ist unser Predigttext von heute, Matthäus 18, 21 bis 35. Bevor ich dahin komme, sei das Predigtthema kurz genannt. das verzeih, verberge, vergebe ich dir. Wollen wir nochmal den Text uns anschauen. Da trat Petrus zu ihm, zu Jesus, und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und es zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Das stellt unser Verhältnis zu Gott dar. Wir haben eine Riesenschuld, die wir nie abbezahlen können. Unser Herr vergibt uns das. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er seinen Mitknecht. Der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füße, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Merken wir, die Schuld ist auf einmal wieder da. Vers 35, so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Einige wichtige Vorbemerkungen, bevor wir tiefer in den Text einsteigen. Die Formulierung, wie oft soll, muss ich meinem Bruder vergeben, zeigt, dass es uns nicht leicht fällt, zu vergeben. Es geht hier um Beziehungen in der Gemeinde. Das wird aus dem Textzusammenhang deutlich. In Vers 15 heißt es: Wenn aber dein Bruder sündigt. Es geht also um Kinder Gottes, es geht um Gemeinde, um Verhalten in der Gemeinde. Wie gehe ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester um? Hier sind Menschen angesprochen, die in einer engen Beziehung zueinander stehen. In der Familie und in der Gemeinde gibt es viele Reibungsflächen. Hier können Enttäuschungen und Verletzungen entstehen. Auch ohne große Auslegung ist, glaube ich, jedem schon klar, der erste Schuldner hat hier kreuzfalsch gehandelt. Jesus erwartet von uns nicht die Abrechnung auf den letzten Heller und Pfennig, sondern er wünscht sich, dass wir unseren Mitmenschen vergeben. Vorbehaltlos, restlos und ohne Verfallsdatum. Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Leicht ist es jedenfalls nicht. Und die Bibel ist voll von Geschichten, die einfach zeigen, Gott vergibt und schenkt immer wieder Neuanfänge. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist uns bestens bekannt. Das Verhalten des Vaters mit offenen Armen läuft er seinem Sohn entgegen. Und was macht er? Er feiert ein Fest. Die Geschichte der Ehebrecherin, die eigentlich gesteinigt werden müsste. Zu der sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Oder aber der Verbrecher am Kreuz, zu dem Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus Christus ist der Inbegriff der Vergebung. Vergebung, das ist Gottes Leidenschaft. Überlegen wir zunächst einmal in einem ersten Punkt, was Vergebung schwierig macht. Also, das Verzeih, vergebe ich dir. Erstens, wieso man nicht vergeben will. Wie kommt das, dass man manchmal sagt, das vergebe ich dem nie? Warum neigen wir dazu, alte Schuld unserer Nächsten immer wieder aufzuwärmen? Wahrscheinlich läuft da einiges unbewusst ab. Ich könnte mir vorstellen, dass es unter anderem mit drei Gründen zu tun hat. Opfer zu sein bringt Aufmerksamkeit. Es tut einfach gut, wenn man als Opfer bemitleidet wird. Als Opfer bekommt man Aufmerksamkeit. Es steigert unseren Selbstwert, wenn alle sagen, ach, der Arme, die Arme. Ihm ist aber wirklich übel mitgespielt worden. Die hat aber wirklich einiges aushalten müssen. Wir müssen ihr beistehen und helfen. Um diese wohltuende Aufmerksamkeit nicht zu verlieren, muss man als Opfer die Erinnerung an die Verletzung wachhalten. Und kann natürlich nicht vergeben. Der Täter soll erniedrigt werden. Dazu kommt, wenn ich den anderen immer wieder erzähle, was mir angetan worden ist, dann zahle ich dem Täter das heim. Ich bestrafe ihn damit, dass er in aller Augen zum Bösen wird. Ich erniedrige ihn. Und wenn einer niedriger ist als ich, dann bin ich ja besser und stehe über ihn. Und das tut gut. So gesehen könnte das Nicht-Vergeben-Können auch Anzeichen für ein Selbstwertproblem sein. Ich mache dann nämlich meinen Wert daran fest, dass ein anderer sich vor mir erniedrigen und mich um Verzeihung bitten muss. Wieso man nicht vergeben will? Man schützt sich vor einer erneuten Verletzung. Ein dritter Grund für die Verweigerung von Vergebung könnte der Versuch sein, sich selbst vor weiteren Verletzungen zu schützen. Wenn ich den anderen immer wieder vorhalte, wie sehr er mich verletzt hat, dann hält ihn vielleicht sein schlechtes Gewissen davon ab, es noch einmal zu tun. Umgekehrt bedeutete Vergebung in dieser Optik ja fast eine Einladung, weiter auf mir herumzutrampeln. Drei von vielleicht noch einigen Gründen mehr, weshalb Menschen nicht verzeihen wollen. Doch die Verweigerung der Vergebung führt in eine Sackgasse. Und darum fordert Jesus ja auf, dass wir einander vergeben sollen. Ich komme zum zweiten Punkt. Das Verzeih, vergebe ich dir, wieso man nicht vergeben will. Zweitens, Vergebung zu verweigern, schadet uns selbst am meisten. Vergebung bedeutet nicht, dass ich mir eine möglichst dicke Haut zulege und nichts an mich herankommen lasse. Um es in der Sprache unserer Zeit auszudrücken, es hat nichts mit Coolsein zu tun. Wer wie Jesus Menschen liebt, der wird sehr verletzlich, weil er bewusst diese dicke Haut ablegt, um mitfühlen, um helfen zu können. Vergebung bedeutet nicht, dass ich alles Unrecht stillschweigend schlucke, auch wenn es in mir gärt und kocht. Jesus und die Apostel haben sich gegen Unrecht und Verleumdungen gewehrt und Dinge richtig gestellt. Vor allen Dingen, wenn sie gegen Gottes Gebote gesprochen haben. Vergebung bedeutet nicht, dass ich die Erinnerung an das Unrecht, das ich erlitten habe, verdränge. Das äußert sich darin, dass ich den Schmerz, der mir zugefügt wurde, gar nicht wahrnehmen will, weil ich ja als Christ immer vergeben muss. Wenn der andere sich entschuldigt, dann sagt er großmütig, es war ja nicht so schlimm. Ich habe die Sache schon längst vergessen. Und bei der nächsten passenden Gelegenheit kriegt man das um die Ohren geschlagen. Ein ehrlich und offen ausgetragener Streit ist besser als Verdrängung. Nach einem Streit gibt es nämlich die Möglichkeit, sich wieder zu versöhnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass man die Dinge dann auch aussprechen muss, dass man sie auf den Tisch des Hauses legen muss. Der erste Schritt zur Vergebung und Versöhnung beginnt damit, dass man zugibt, wie sehr man verletzt worden ist. Und mit diesen Gefühlen auch mit Gott im Gebet spricht. Und wenn nötig auch mit einem Seelsorger. Erst wenn man diese Verbitterung überwunden hat, kann man mit der betroffenen Person darüber reden. Am Anfang des Gleichnisses heißt es, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Kennt ihr den Spruch, so lange bis der Arzt kommt? Sagt man ja so, wenn es um irgendetwas geht, wo die genaue Zeitangabe eigentlich egal ist, wenn man sagen will, dass etwas ziemlich lange dauert. Aber wir wissen auch, irgendwann ist Schluss. Das ist klar. Irgendwann kann man nicht mehr. Einmal ist Ende. Einmal ist auch gut. In der Geschichte über das Reich Gottes fordert uns Jesus auf, etwas so oft zu tun, bis der Arzt kommt und dann noch weiterzumachen, wenn er wieder weg ist. Er fordert uns auf, eine Flatrate einzurichten, eine Vergebungsflatrate. Nur von unserer Seite aus, ohne Volumenbudget, ohne Minutenlimit. Aber das ist doch fast unmenschlich. Etwas zu tun, bis der Arzt kommt, ist schon grenzwertig. Aber wenn Jesus hier fordert, was Jesus hier fordert, ist doch unmenschlich. Das kann man nur erfüllen, wenn man selber Vergebung erlebt hat. Das geht nur, wenn der Heilige Geist in mir Raum nimmt, Raum gewinnt. Dabei schien es doch einfacher, das bemitleidete Opfer zu bleiben und dem Täter seine Schuld immer wieder vorzuhalten. Außerdem ist die Angst vor einer erneuten Verletzung zu überwinden. Dennoch, ich glaube, dass Jesus damit den einzigen Weg zu einem befreiten und entlasteten Leben zeigt. Er weiß nämlich, was Gertrud von Lefort einmal so formulierte, Feindseligkeit schadet dem am meisten, der feindselige Gefühle hegt. Deshalb ist es zum eigenen Besten schnell und großmütig zu verzeihen. Vergebung bedeutet nämlich nicht nur für den Täter, sondern auch für das Opfer Entlastung. Wer anderen etwas nachträgt, der hat schwer zu schleppen. Meine Seele ist tief belastet. Versuche mal, einem Menschen einen Sack Kartoffel einen Tag lang nachzutragen. Das würde Schmerzen und Krämpfe auslösen. Es macht uns kaputt. Darum lassen wir es ja auch. Wir vergessen aber leicht, dass die Seele genau gleich reagiert wie der Körper. Sie geht kaputt, wenn wir sie überlasten. Wir machen uns selbst kaputt, wenn wir anderen nachtragen, was wir ihnen eigentlich auch vergeben könnten. Das Wort verzeihen hängt im Deutschen eng mit dem Wort verzichten zusammen. Wenn ich verzeihe, dann verzichte ich darauf, diese Last jemand hinterherzuschleppen. Ähnlich ist es mit dem Wort vergeben. Ein Schüler kam einst zu einem Meister und beklagte sich über die Menschen, die ihn in letzter Zeit beleidigt hatten und unfreundlich zu ihm waren. Fast jeden Tag begegnen mir Menschen, über die ich mich aufregen muss, weil sie sich so dämlich verhalten oder weil sie mich beleidigen oder mich verletzen, klagte er. Der Meister ging kurz ins Nebenzimmer und kam mit einem Messer und einem Korb voller Kartoffeln zurück, die er dem Schüler überreichte. Ich möchte, dass du an alle Personen denkst, die dich in letzter Zeit verletzt oder beleidigt haben. Und dann ritzt du mit dem Messer den Namen jeder einzelnen Person auf eine Kartoffel. Dem Schüler fielen schon einige Namen ein und nach kurzer Zeit hatte er mehrere Kartoffeln beschriftet. Gut, sagte der Meister. Hier hast du einen kleinen Sack. Gib deine Kartoffeln da hinein und trage den Sack eine Woche lang überall mit dir. Und dann komm wieder zu mir. Der Schüler tat, wie der Lehrer ihm geheißen hatte. Anfangs empfand er das Tragen des Sackes nicht als besonders schwierig. Aber nach einigen Tagen wurde der Sack immer lästiger. Außerdem begannen die angeritzten Kartoffeln zu stinken. Nach 7 Tagen begab sich der Schüler mit seinem Sack wieder zum Meister. Und? Hast du aus dieser Übung etwas gelernt? Fragte dieser. Vergebung heißt so viel wie weggeben, aufgeben, verzichten, freilassen, eine Schuldforderung einstellen. Ich gebe den Kartoffelsack in meiner Seele weg. Ich will ihn nicht mehr schleppen, weil ich wieder leben will. Oder wie Bernhard Mannes-Baruch sagte, das Geheimnis eines langen erfüllten Lebens ist, jedermann alles zu vergeben, bevor man zu Bett geht. Luis Medes sagt, das war zu weit, nochmal zurück. Okay. Jetzt will er nicht mehr. Jetzt müsstet ihr mir nochmal helfen. Ja, herzlichen Dank. Wenn du einem Menschen vergibst, sagt Luis Medes, dann lässt du einen Gefangenen frei. Aber dann entdeckst du, dass der wirkliche Gefangene du selber warst. Dritter Punkt, ihr habt das eben schon gesehen. Das Verzeih vergebe ich dir. Erstens, wieso man nicht vergeben will. Zweitens, Vergebung zu verweigern schadet uns selbst am meisten. Drittens, zu vergeben mag schwierig sein, aber es geht mit Gottes Hilfe. Vergebung ist die Kernkompetenz eines Christen. Oder zumindest eine, an der wir arbeiten, die wir immer wieder eintrainieren sollten. Aber es gibt da gewisse Schwierigkeiten mit der Vergebung, oder? Wie packen wir Vergebung konkret an? Oft sind wir dabei etwas ratlos und geben dann schnell die Gedanken auf und reden uns heraus, geschweige denn, dass irgendwelche Taten folgen. Da gibt es das eine oder andere, was wir tun können. Es gibt einige Brocken, über die man sich Gedanken machen sollte, die man aus dem Weg räumen sollte. Brocken 1, die Gefühle. Es gibt Gefühle, die uns zu schaffen machen. Und ich bin fest davon überzeugt, diese Gefühle dürfen nicht der Maßstab sein. Ich mache mir bewusst, dass Vergebung nicht bedeutet, sich glücklich zu fühlen. Emotionen sind immer da, die bringe ich zu Gott. Er ist der damit umgehen kann. Ich kann vergeben lernen, auch wenn sich mein Innerstes dagegen sträubt. Jesus hat sich auch nicht danach gefühlt, für meine Schuld zu sterben. Er hat aber seinen Teil vollumfänglich getan. Brocken 2. Ausweichen. Es fällt uns schwer, einander zu begegnen, wenn etwas zwischen uns steht. Man geht lieber mal um den anderen rum. Der andere hat den Eindruck, der ignoriert mich. Der hat irgendein Problem mit mir. Wenn Jesus dem Tod in die Augen blicken konnte, dann kann ich das auch bei einem Konflikt, den ich mit einem anderen habe. Was er im Großen schafft, das schaffe ich an seiner Hand auch im Kleinen. Brocken 3. Bitterkeit. Die kann sich sehr schnell in unser Herz graben. Sie ist übrigens nahe verwandt mit der Gleichgültigkeit. Das Herz bewahren, das gehört zu unseren Aufgaben als Jünger Jesu. In Sprüche 4,23 heißt es, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich weiß einfach, in meinem Herzen kann Gutes und Schlechtes wohnen, aber darüber entscheiden muss ich. Der vierte Brocken, richten. Wir tappen immer wieder in diese Falle und meinen, es ginge einfacher und schneller, wenn wir die Dinge selber wieder gerade biegen. Jesus kann und wird wiederherstellen, was verbogen ist. Es ist sinnvoller, wenn wir ihn den Job machen lassen. Alle diese verschiedenen Brocken, die hier liegen, die stehlen sich gerne in mein Inneres. Aber wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, dass wir das nicht wollen. Und am besten räumen wir sie gleich ans Kreuz Jesu. Meinen Teil kann ich immer erfüllen. Römer 12, Vers 18 sagt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist der Teil, den ich immer, egal von dem Gegenüber, beitragen kann. Tun wir das, dann wird der Weg dafür frei, dass Vergebung auch sichtbare Spuren in meinem Leben hinterlässt. Und wir können uns fragen, was kann ich denn tun, damit Vergebung in meinem Leben zum etwas Sichtbarem, Konkreterem wird? Vergebung soll sich manifestieren und da gibt es verschiedene Dinge, die ich tun kann. Aber etwas Grundsätzliches kann man zu Beginn sagen. Konflikte entstehen zwischen Menschen. Und deshalb ist das Lösen von Konflikten Beziehungsarbeit. Konflikte gehören liebevoll auf den Tisch und nicht gleichgültig unter den Teppich. Konflikte gehören liebevoll auf den Tisch und nicht gleichgültig unter den Teppich. Vergebung ist sicherlich kein Kinderspiel. Im Gegenteil. Oft bedeutet es, einen langen, steiligen und steinigen Weg zu gehen. Jesus verlangt ja gar nicht, dass Vergebung leicht fallen muss. Aber er sagt, dass Vergebung immer daran dran ist und sich lohnt. Mit Gottes Hilfe kann es gelingen. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel von Corrie ten Boom vorlesen. Ich habe das schon einige Male gebraucht, es passt aber jetzt wieder hervorragend. In einer Kirche in München hat Corrie ten Boom über Vergebung gesprochen. Später erschien ihre Lebensgeschichte als Buch und als Film. Die Zuflucht heißt das übrigens. In dem Vortrag sagte sie, Sündenvergebung bedeutet, dass die Sünden ins Meer geworfen würden, und zwar dort, wo es am tiefsten sei. Nach dem Vortrag bahnte sich ein kahlköpfiger, schwerer Mann den Weg zu ihr. Corrie ten Boom erkannte ihn, ihm unmittelbar den grausamsten Wächter des KZs Ravensbrück, in dem sie selbst viele Jahre inhaftiert worden war. Plötzlich stand er vor ihr und streckte ihr die Hand entgegen. Sie erinnerte sich an ihn und an die Lederpeitsche, die damals in seinem Gürtel steckte. »Sie erwähnten Ravensbrück in Ihrem Vortrag«, sprach er sie an. »Ich war Wärter dort. Aber das ist vorbei. Ich bin inzwischen Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir alle Grausamkeit, die ich dort getan habe, vergeben hat. Aber ich möchte es auch aus Ihrem Mund hören. Können Sie mir vergeben?« Da stand ich nun. Ich, der Sünden wieder und wieder vergeben wurden und konnte es nicht. Konnte er den langsamen und schrecklichen Tod meiner Schwester in Ravensbrück einfach mit diesen Worten ausradieren? Aber ich spürte, ich musste vergeben. Ich bemühte mich, meine Hand krampfhaft zu erheben. Ich konnte es nicht. Hölzern, mechanisch legte ich dann schließlich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Als ich es tat, geschah plötzlich etwas Unglaubliches. Eine heilende Wärme schien mein ganzes Sein zu durchfluten. Tränen kamen mir in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, von ganzem Herzen. Ich hatte Gottes Liebe noch nie so intensiv erlebt wie in diesem Augenblick. Es hat jemand aufgrund dieser Geschichte gesagt, in der Verzeihung des Unverzeihlichen ist der Mensch der göttlichen Liebe am nächsten. Vergeben fällt nicht oft leicht. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation, in der Corrie ten Boom war, das wirklich auch gemacht hätte. Das ist eigentlich unmenschlich. Und doch, wenn man sich bewusst ist, was Gott einem selber vergeben hat, dann ist das möglich. Vergebung kann eine sehr hohe Hürde sein, ein sehr langer Weg, in vielen kleinen Schritten unter ständigem Gebet. Doch wo fängt dieser lange Weg an? Ein vierter Punkt. Erstens, wieso man nicht vergeben will. Zweitens, Vergebung zu verweigern schadet uns selbst am meisten. Zu vergeben mag schwierig sein, aber es geht mit Gottes Hilfe, aus Gottes Vergebung leben. Erfahrungsgemäß, da ist das Beispiel vom Schalksknecht untypisch, also von unserem Menschen, in dem Gleichnis erwähnt wird. Erfahrungsgemäß kann leichter vergeben, wer selbst schon einmal darauf angewiesen war, dass ihm ein anderer vergibt. Die Bibel stellt den Zusammenhang deshalb so her. Christen haben allen Grund, anderen Menschen ihre Verfehlungen zu vergeben, weil sie um Gottes Vergebung wissen. Gott vergibt uns ständig. Was sollten wir denn machen, wenn Gott uns sagen würde, das verzeihe ich euch nie? Stellen wir uns das mal vor. Die Bibel bezeugt, dass Gott uns im Kreuz Christi vergibt. Mit seinem Tod biegt Jesus wieder gerade, was wir kaputt gemacht haben. Und wer darauf vertraut, wer an diesen Jesus glaubt, dessen Lebensschuld ist vergeben. Und weil das so ist, sagt die Bibel, deswegen sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass wir den anderen ihre Verfehlungen vergeben. Aus christlicher Sicht gilt also nicht das Motto, wie du mir, so ich dir, sondern es muss heißen, wie Gott mir, so ich dir. Weil Gott mir alles vergeben hat, deswegen will ich auch meinen Mitmenschen vergeben. Ich will es lernen, zu vergeben. Ich vergebe meinen seelischen Kartoffelsack an Gott. Er soll sich darum kümmern. Nicht, dass ich mich nicht mehr damit beschäftige. Verletzungen müssen bewusst bearbeitet werden. Aber Gott sagt, belaste dich nicht selbst damit. Vergib es an mich. Vergebung heißt, eine Sache bewusst Gott überlassen, dass er sich darum kümmert. Nicht nachtragen, aber auch nicht einfach Schwamm drüber, sondern die Sache Gott anbefehlen und Frieden darüber finden, damit wir frei und entlastet weiterleben können. Ein fünfter Punkt noch. Vergebung praktisch und konkret. Wie geht das nun mit dieser Vergebung ganz praktisch? Erster Schritt, ich nehme die Verletzung ernst. Es geht also nicht darum, die Dinge unter den Teppich zu kehren, sondern Verletzungen beim Namen zu nennen, sie auszusprechen. Und nicht einfach zu sagen, war nicht so schlimm. Meine Wut und meine Enttäuschung sind da. Unrecht bleibt Unrecht und das muss beim Namen genannt werden. Zweiter Schritt. Ich will den Vergebungsprozess beginnen. Da muss man sich jetzt einige Fragen stellen. Willst du dich auf den Weg machen? Willst du die Vorwürfe, die in deinem Herzen sich abspielen, Stück für Stück abtragen? Oder willst du sie weiter selbst mit dir herumschleppen und letztendlich daran kaputt gehen? Konflikte, sagte ich eben, gehören liebevoll auf den Tisch und nicht gleichgültig unter den Teppich. Vergebung muss man wollen. Und dazu braucht man Hilfe. Dritter Schritt. Ich spreche in einem geschützten Rahmen darüber. Wer verletzt worden ist, der muss sich das mal von der Seele reden können. Man muss nicht alles in sich reinfressen, das ist auch sehr ungesund, sondern im Gespräch bewusst ans Licht bringen und auf den Tisch legen. Vor einem Menschen, der einen nicht verurteilt und der alles für sich behält, also einem Freund, einem Seelsorger. Vierter Schritt, ich vergebe die Sache bewusst an Gott. Und wenn die Sachen auf dem Tisch liegen, dann geht es darum, sie nicht wieder einzupacken, in sein Herz einzupacken, sondern zu verzeihen. Auf sie zu verzichten, sie wegzugeben an Gott, sie zu vergeben an den, der sich in richtiger Weise darum kümmert, nämlich unser Herr Jesus. Vergeben heißt die Verletzung und den Verletzten bewusst Gott zu überlassen. Fünfter Schritt, ich bete für mich und den anderen. Ich bete darum, dass die Last, die mir anhängt, Stück für Stück abgetragen wird. Es gehören ja zu einem Konflikt immer zwei. Und wenn ich mich verletzt fühle, heißt das noch lange nicht, dass der andere sich auch wohlfühlt, dass er sich vielleicht nicht auch verletzt fühlt. Es gehören immer zwei dazu. Und insofern ist es gut, mich in den anderen hineinzuversetzen, sprich sogar ihn und mich selber vor Gott zu bringen. Rede du, wo habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Schenke mir deine Liebe, meinem Bruder, meiner Schwester zu begegnen. Ich versöhne mich, wenn möglich. Wenn möglich, gipfelt der Weg der Vergebung darin, dass Opfer und Täter miteinander Versöhnung feiern. Jetzt gehören natürlich zwei dazu. Die Vergebung selber kann ich von meiner Seite schon aussprechen. Aber Versöhnung kommt es erst, wenn beide zusammenkommen. Und das ist dann ein großes Stück Himmel auf Erden, wenn das, wie im Beispiel von Corrie ten Boom, gelingen kann. Das geht nicht immer. Nicht jeder, dem ich vergebe, wird deswegen gleich mein bester Freund. Manche Wege können sich auch trennen. Aber dann ist das keine Trennung im Groll, sondern im Frieden. Siebtens, da capo. Zuletzt, auch wenn ich jemanden vergeben habe und mit ihm Versöhnung gefeiert habe, kann es passieren, dass die Narbe plötzlich wieder schmerzt, dass alte Gefühle von Verletzung groß wieder erwachen. Dann ist wichtig, das nicht zu verdrängen, sondern sich gleich wieder auf den Weg zu machen. Auf den Weg der Vergebung, da capo. Ob Und wie gut Wunden heilen, das hängt auch damit zusammen, wie viel Abstand möglich ist. Das enge und unmittelbare Zusammenleben müssen mit jemandem, der einem schwere Verletzungen zugefügt hat, lässt Wunden schlecht heilen. Räumliche Distanz kann da helfen. Und wo wir das nicht beachten, sondern Menschen zur Nähe und Zusammenarbeit zwingen wollen, wo die Zeit dafür noch nicht reif ist, da fügen wir alten Verletzungen ständig neue hinzu. Als Chemielehrer ist dieses Beispiel für mich entscheidend oder hilfreich. Ein Gasbrenner erhitzt eine Flüssigkeit in meinem Erlmeyer-Kolben. Wie kann ich jetzt erreichen, was muss ich tun, damit die Flüssigkeit sich abkühlt? Ich sage, ey, abkühlen. Passiert nichts. Da ist Power drauf, das Problem bleibt. Was muss ich tun? Hoppala. Wir müssen den Gasbrenner wegnehmen oder ausschalten. Das Ganze muss sich beruhigen. In schwer belasteten Beziehungen, wo tiefe, schmerzhafte Wunden geschlagen wurden, wo über Jahre systematisch Vertrauen zerstört wurde, da ist das nicht anders. Erst wenn der Gasbrenner weggenommen wird, erst wenn die nötige Distanz eintritt, dann können die Wunden anfangen zu heilen. Sonst werden sie täglich neu aufgerissen. Also, ich habe jetzt eine praktische Sache, ich will die nicht näher im Detail erzählen. Eine Situation, ein Gespräch mit einem Bruder gehabt und wir sind nicht zusammengekommen. Ich habe dann jetzt nochmal mit ihm telefoniert, weil das letzte Gespräch eskalierte. Und ich habe gesagt, ich bin sehr traurig über die Art und Weise, wie das Gespräch gelaufen ist. Aber ich glaube, wir kommen momentan nicht zusammen. Wir brauchen einfach Abstand. Wir beten darüber. Aber ich möchte nicht, dass wir einen Groll aufeinander haben, sondern dass wir uns wirklich in die Augen sehen können und als Brüder auch begegnen können. Also, es kann durchaus sein, dass man wirklich dann einfach mal auch für eine Zeit auf Abstand gehen muss und einfach warten muss. Noch ein Gedanke, Vergebung verhindern können auch Formulierungen wie vergeben heißt vergessen. Das ist wirklichkeitsfremd. Wer meint, ich vergebe und dann habe ich vergessen, das haut nicht hin. Das stimmt nicht. Vergeben heißt, darauf zu verzichten, dem anderen die Schuld ständig vorzuwerfen. Vergessen aber kann ich vieles in meinem Leben nicht. Übrigens, nicht vergessen kann auch hilfreich sein, nämlich um aus vergangenen, eigenen und Fehlern von anderen zu lernen. Vergebung heißt, auf andere zuzugehen und das auch dingfest zu machen. Jetzt beginnen wir Brücken zu bauen. Versöhnung baut Brücken statt Mauern. Zum Abschluss. Ein Vater und ein Sohn lebten friedlich und in völliger Eintracht. Sie lebten von dem Ertrag ihrer Felder und Herden. Sie arbeiteten miteinander und teilten gemeinsam, was sie ernteten. Alles fing durch ein kleines Missverständnis an. Dann kam es zu gegenseitigen Vorwürfen. Eine immer größer werdende Kluft bildete sich zwischen ihnen, bis es zu einem heftigen Streit kam. Fortan mieden sie jeglichen Kontakt und keiner sprach mehr ein Wort mit dem anderen. Eines Tages klopfte jemand an die Tür des Sohnes. Es war ein Mann, der suchte Arbeit. Kann ich vielleicht einige Reparaturen bei Ihnen durchführen? Ich hätte schon Arbeit für dich, antwortete der Sohn. Dort auf der anderen Seite des Baches, da steht das Haus meines Vaters. Vor einiger Zeit hat er mich schwer beleidigt. Ich will ihm beweisen, dass ich auch ohne ihn leben kann. Hinter meinem Grundstück steht eine alte Ruine und davor findest du einen großen Haufen Steine. Damit sollst du eine 2 Meter hohe Mauer vor meinem Haus errichten. So bin ich sicher, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen werde. Ich habe verstanden, antwortete der Mann. Dann ging der Sohn für eine Woche auf Reisen. Als er wieder nach Hause kam, war der Mann mit seiner Arbeit fertig. Aber welch eine Überraschung für den Sohn. Sowas hatte er nicht erwartet, denn anstatt einer Mauer hatte der Mann eine schöne Brücke gebaut. Da kam auch schon der Vater aus seinem Haus, lief über die Brücke und nahm seinen Sohn in die Arme. Was hast du da getan? Das ist einfach wunderbar. Eine Brücke bauen lassen, wo ich dich doch schwer beleidigt habe. Ich bin stolz auf dich und bitte dich um Verzeihung. Während Vater und Sohn Versöhnung feierten, räumte der Mann sein Werkzeug auf, schickte sich an, weiterzuziehen. Nein, bleib doch bei uns, denn hier ist Arbeit für dich, sagten sie ihm. Der Mann aber antwortete, gerne würde ich bei euch bleiben, aber ich habe noch anderswo viele Brücken zu bauen. Donald Carson schreibt in seinem Kommentar zu unserem Gleichnis, die Verweigerung zu vergeben schließt einen aus dem Königreich Gottes aus, dessen Wesen und Struktur die Vergebung ist. Eine Bemerkung zum Schluss möchte ich noch machen. Diese Predigt ist eine Zumutung für Menschen, die traumatisiert sind. Für Menschen, die vielleicht im Kindesalter Grausames erlebt haben und deren Seelen dadurch gezeichnet sind. Auch solche Menschen kommen ums Thema Vergebung nicht herum, wenn sie Frieden finden wollen. Und doch möchte ich diese Menschen hier bewusst ausklammern. Solche Menschen brauchen Beistand durch andere Menschen, kompetente, fachkundige und tief einfühlsame Begleitung, um Schritt für Schritt auf einem sehr schmerzlichen und herausfordernden Weg zu gehen. Diese Ergänzung scheint mir sehr wichtig zu sein. Amen.